Es gibt im Kontext von Corona eine große Frage, die viele Nationen in der Welt gerade beschäftigt. Wie hält man eine Bevölkerung und eine Gesellschaft gesund?
Ja, und so ein Teil der Lösung ist dabei auch immer Technologie. Doch das Monitoring unserer Körper und unseres Verhaltens, das hat natürlich auch durchaus seine Schattenseiten. Unter dem Deckmantel des hehren Ziels, andere zu schützen, können Menschen- und Freiheitsrechte natürlich ausgehöhlt werden.
Steht uns also ein Zeitalter der Biopolitik bevor? Was es genau damit auf sich hat, klären wir später. Das in Deutschland bekannteste Beispiel, wenn es nämlich um Corona-Technologie geht, das ist sicherlich die Corona-Warn-App. Tim, hast du die App installiert?
Ja, habe ich.
Ja, bei der App geht es ja darum, Infektionsketten nachvollziehbar zu machen. Das Smartphone speichert die Kontakte, die man mit anderen Telefonen hatte. Und das funktioniert dann wiederum über die Bluetooth-Verbindung. Und die werden bei einer Infektion informiert. Tim, warum hast du denn die App installiert?
Naja, weil ich denke, dass dadurch grundsätzlich wieder mehr Bewegungsfreiheit möglich ist und ich eben das Risiko mindere, andere anzustecken. Genau wie das Tragen der Maske ist für mich eben diese App so ein bisschen ja, ein Mittel, um solidarisch zu sein. Und anscheinend bin ich mit dieser Haltung auch nicht alleine. Der aktuelle Stand von vor circa anderthalb Wochen ist, in Deutschland wurde die App 16 Millionen Mal runtergeladen.
Ich habe mit Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und unter anderem Direktorin des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Und sie sagt, sie erkennt daran, dass viele Menschen verstanden haben, dass man eine Pandemie eben nicht individuell, sondern nur gemeinschaftlich bekämpfen kann.
Und das widerspricht in meiner Beobachtung so ein bisschen diesem eher liberalen, neoliberalen Modell, wo die individuellen Freiheiten sehr stark ins Zentrum gerückt werden und die Folgen für Dritte so ein bisschen dahinter zurücktreten. Das ist auch eine radikale Abwendung dessen, würde ich sagen, was Andreas Reckwitz, der deutsche Kultursoziologe, als Singularisierung des Sozialen bezeichnet hat. Damit meinte er ja, dass wir in unserem täglichen Umgang eher das individuelle Besondere prämieren. Und in Zeiten der Pandemiebekämpfung wird all das ein bisschen unwichtiger.
Also wenn wir jetzt erstmal bei uns hier in Deutschland bleiben, dann hört sich das für mich erstmal nach einer guten Entwicklung an, das Soziale eben mehr in den Fokus zu rücken.
Ja, schon. Aber gleichzeitig beobachte ich auch was, was auf der einen Seite sozial ist, aber auch so moralisierend, also nämlich die individuelle Überwachung des anderen. Also auch ganz ohne Technologie erstmal, ja. Also trägt jemand eine Maske? Trägt er sie korrekt? Hustet die Person zum Beispiel in die Armbeuge?
Oder kommt jemand krank zur Arbeit?
Genau, solche Sachen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite missfällt mir auch diese Art des Beäugens oder des Bewertens. Aber sie hat auch eine ganz wichtige Funktion, soziale Kontrolle. Und Jeanette Hofmann bringt es auf den Punkt.
Ich würde sagen, je verantwortungsvoller wir uns individuell verhalten, also je mehr wir lernen, die Folgen für Dritte unseres individuellen Verhaltens in Zeiten der Pandemie mit zu berücksichtigen, desto weniger sind wir gezwungen, unsere Privatsphäre für die Pandemiebekämpfung aufzugeben.
Will sagen, Jeanette Hofmann glaubt, dass umso verantwortungsbewusster wir uns als Individuen verhalten, desto weniger werden wir hartes, staatliches Eingreifen befürchten müssen, auch eben in Form von Überwachung.
Wobei man natürlich sagen muss, das gilt erstmal nur für Demokratien. In anderen Staaten gibt es für die Bürger ja gar nicht erst die Möglichkeit, sich jetzt eigenverantwortlich zu entscheiden.
Ganz richtig. Also autoritäre Regime bevorzugen autoritäre Formen der Pandemiebekämpfung. Also autoritäre Regime nutzen die Pandemie auch, um ihre Macht noch weiter auszuweiten. Und Corona kann auch den Übergang von beschädigten Demokratien in Diktaturen beschleunigen. Also Tendenzen dazu sehen wir zum Beispiel in Polen, in Ungarn oder auch in Hongkong. Da werden Notstandsgesetze erlassen und die Machthaber bekommen so die Möglichkeit, am Parlament vorbei zu regieren. Und Technologie kann man natürlich auch immer so und so einsetzen. Also auch darauf macht Jeanette Hofmann aufmerksam.
Aber man kann auch sehen, dass etwa in Polen die Corona-Tracing-Apps in anderer Form eingesetzt werden als bei uns. Bei uns geht es ja eher darum, Infektionswege nachvollziehen zu können, während in vielen anderen Ländern Tracing-Apps eingesetzt werden, um Quarantäneauflagen zu kontrollieren, also ob Leute die auch einhalten.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die warnt zum Beispiel, dass in mehr als 20 Ländern Telekommunikationstechnologien genutzt werden, um den Aufenthaltsort der Menschen zu bestimmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach China schauen, dort gibt es beispielsweise sogenannte Gesundheitspässe. Da wird per Smartphone die Körpertemperatur, der Aufenthaltsort und auch alle Kontakte mit Dritten überwacht und daraus dann ein Risikowert errechnet. Und man bekommt dann eine Zuordnung auf dem Smartphone und kriegt dann so einen grünen, gelben oder einen roten Farbcode. Und dann muss man sich mit diesem Farbcode immer an so einem Lesegerät ausweisen, wenn man irgendein Gebäude im öffentlichen Raum betreten möchte. Und je nachdem, was man da eben für einen Farbcode hat, kommt man da rein oder nicht. Und es gibt natürlich sehr viel mehr noch solcher Beispiele.
Ja, vielleicht könnte man dem Ganzen die Überschrift geben, Corona hat jetzt erstmal die Sorge um das menschliche Leben noch stärker in das Zentrum der Politik gerückt, wie auch immer dann diese Sorge sich ausdrückt. Und ja, dieser Schutz, der muss dann irgendwie organisiert werden. Und da gehen ja dann die Konzepte tatsächlich sehr weit auseinander.
Wenn man sich zum Beispiel die USA oder auch Brasilien anschaut, da erleben wir eigentlich genau das Gegenteil. Also die Gefahr, die wurde in großen Teilen von den Regierungen verleugnet und die Bevölkerung alleingelassen. Und in Brasilien gibt es überhaupt kein digitales Monitoring zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Aber wenn wir in andere Teile der Welt schauen, dann sehen wir schon so Ansätze einer Biopolitik. Also der Begriff stammt von dem französischen Philosophen Michel Foucault. Und verkürzt geht es darum, dass der Staat seine Politik an der Sorge um den Erhalt der menschlichen Gattung ausrichtet. Er macht also Biopolitik und setzt dabei seine Macht gegenüber dem Bürger ganz bewusst ein. Und nun stammt diese Theorie aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ist also fraglich, ob wir die so noch anwenden können. Und der Schweizer Historiker Philipp Sarrazin, der hat nun versucht, diese Theorie auf die Pandemie zu übertragen und wie man ihr mit ihr in bestimmten zeitlichen und auch in einem bestimmten kulturellen Rahmen umgehen kann. Und er hat drei Machtmodelle entwickelt. Er sagt, es gibt das Lepra-Modell. Da setzt der Staat seine Macht ein, um zwischen Gesunden und Kranken zu unterscheiden. Und die Kranken werden dann aus der Stadt ausgesperrt und dort eingesperrt. Dann gibt es das Pestmodell und da geht es um die Disziplinarmacht des Staates und dort sperrt der Staat die Bürger in ihren Wohnungen ein. Wenn man so will, ist das vergleichbar mit dem, was wir jetzt in China erleben. Und dann gibt es noch das Pockenmodell und das ist sozusagen das neuzeitliche Modell für Europa und Jeanette Hofmann hat es mir so erklärt.
Hier hat der Staat eingesehen, dass er die Kontrolle über die Bewegungen der Bürger nicht mehr hat, nicht zuletzt aufgrund der ökonomischen und bürgerlichen Freiheiten, die sich die Gesellschaft erkämpft hat. Und hier besteht die Macht eher darin, mit dem Virus leben zu lernen, und zwar indem er durch Wissen kontrolliert wird. Der Staat verhält sich zum Virus als etwas, mit dem gelebt werden muss und über das statistische Erkenntnisse erworben werden, um zu verstehen, wie man die Freiheit der Bürger mit der Eindämmung des Virus möglichst zusammenbringen kann, ohne eine Gewalt über die Bürger auszuüben, die sozusagen den modernen Staat und die moderne Gesellschaft langfristig beschädigen würde.
Biopolitik muss also nicht zwangsläufig etwas Bedrohliches sein.
Also nicht in einem solchen modernen Verständnis. Dennoch sollte man immer wachsam sein. Also Corona hat auch gezeigt, dass sehr viele Menschen doch recht schnell bereit sind, im Namen einer größeren Sache ihre Privatsphäre und ihre Freiheitsrechte über Bord zu werfen. Und Hofmann befürchtet deshalb Folgendes.
Also ich habe in einem Artikel vor kurzem die These aufgestellt, dass die Abstandsmessung durch Bluetooth, wie sie zurzeit eingesetzt wird, nicht wieder weggehen wird, sondern die wird uns erhalten bleiben und sie ist sozusagen auf der Suche nach ihrer künftigen Nützlichkeit. Sie wird sich ganz sicher mit anderen Infrastrukturen verbinden und ein Instrument werden, das wir als Gesellschaft normalisieren und das wir eben für andere Zwecke einsetzen werden, ja.
Es ist also denkbar, dass solche Technologien auch bei anderen, harmloseren Krankheiten zum Einsatz kommen oder in anderen Bereichen, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Wir befinden uns also auf einem Scheideweg.
Wir haben ja auch in Deutschland andere Maßnahmen öffentlich diskutiert als die, die wir bislang ergriffen haben. Und Ich würde vermuten, dass je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Monaten entwickelt, würden wir auch drastischere Maßnahmen in diesem Land bekommen.
Eine der spannenden Fragen könnte ja dann auch sein, wie sich der Kontakt mit Kranken verändert. Corona hat ja auch da die Entwicklung vorangetrieben. Also kümmern sich künftig Roboter um hochansteckende Patienten?
Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, denn was auf jeden Fall so ist, für medizinisches Personal besteht ein 10 bis 20 Mal höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren, als für die Normalbevölkerung. Und besonders gefährdet sind dabei Krankenschwestern und Pfleger, heißt es in einer aktuellen Studie aus dem Juni.
Da liegt der Gedanke natürlich nahe, wenn es so gefährlich ist, warum lassen wir nicht einfach Roboter die Aufgaben erledigen?
Ja, denn Roboter können sich nicht mit einem Virus anstecken oder zumindest nicht mit einem Coronavirus. Und sie können ihn natürlich auch sehr viel weniger übertragen. Tim, was hältst du denn von so einer Idee?
Naja, Roboter in der Pflege, für mich klingt das dann immer erstmal nach so einer kalten, dystopischen Science-Fiction-Welt, in der die Kranken dann irgendwohin verbracht werden, um dann von Maschinen versorgt zu werden. Also erst einmal nicht so ein sympathischer Gedanke für mich.
Aber tatsächlich geht die Entwicklung zumindest erstmal los. Also ein paar Sachen sind schon entstanden in dem Zusammenhang. Also die Branche berichtet von einem regelrechten Boom ihrer Produkte. Die Nachfrage nach Technologien für die Laborautomatisierung zum Beispiel ist gestiegen. Und es wurde auch kräftig entwickelt. Es ist zum Beispiel ein Roboterarm entstanden, der Corona-Abstriche am Auto durchführen kann. Es gibt Desinfektionsroboter oder es gibt solche, die Essen und Medikamente an hochinfektiöse Patienten austeilen. Dr. Eva Weber-Guska ist Professorin für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum und sie beschäftigt sich unter anderem mit Medizinethik, Ethik der künstlichen Intelligenz und der Philosophie der Gefühle. Und sie sagt, es gibt vier Prinzipien in der Medizinethik, mit denen man überprüfen kann, ob der Einsatz einer bestimmten Technologie sinnvoll ist oder, wie du vielleicht sagen würdest, sympathisch. Das ist nicht Schaden zum einen, Wohltun, Autonomie und Gerechtigkeit.
Also man würde zum Beispiel sagen, es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass eben auf die Gesundheit der Kranken als auch der noch Gesunden geachtet wird. Also müssen wir gucken, dass wir da einen Kompromiss hinbekommen, was jetzt gerade eben die Situation der hoch ansteckenden Krankheiten betrifft. Und dann müsste man im nächsten Schritt zum Beispiel prüfen, was kann die Maschine genau und welche Sicherheitsrisiken sind zum Beispiel damit verbunden. Also das heißt, man muss drauf gucken, schadet sie auch ja nicht den Patienten, den Patientinnen. Beispielsweise muss man darauf achten, dass, wenn man zum Beispiel einen Rachenabstrich macht, dass die, sobald die irgendwie einen stärkeren Widerstand spürt, natürlich sofort aufhört. Dann müsste man auch gucken, dass sie halt dann so eingestellt sind, dass die dann sofort stoppen und zu keiner größeren Verletzung bei irgendjemandem führen könnten.
Und was natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass emotional natürlich kein Schaden angerichtet wird. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt. Also Menschen sind auf Zuwendung angewiesen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass allein Berührungen schon beim Genesungsprozess helfen.
Und da haben wir natürlich so Tätigkeiten wie Waschen, Umbetten. Da kommt es ja erstmal zu menschlichem Kontakt.
Und das ist genau der Punkt. Das sind so einfache Tätigkeiten, die könnte eben ja auch eine Maschine erledigen. Oder auch dieses kleine Gespräch nebenbei, ne, während man dem Patienten was zu essen bringt. Das würde dann natürlich auch verloren gehen. Und da sind wir wieder bei diesem Abwägen. Also wie wichtig ist der Schutz eines beispielsweise gesunden Pflegers? Und wie wichtig ist diese persönliche Zuwendung für den Kranken? Eva Weber-Guska sagt, menschliche Berührungen sind nicht ersetzbar. Aber...
Und es gibt Aspekte von Beziehungen, von sozialen Beziehungen, die auch eher ersetzt werden können.
Welche sind das für Sie?
Also es gibt soziale künstliche Intelligenz und da geht es dann um KI-Systeme, die zum Beispiel sprechen können. Das wäre also so eine Sache. Weber-Guska sagt, mit denen kann man dann nämlich einfache Unterhaltung führen und die KI lernt zum Beispiel auch, worüber man gerne spricht.
Und da kann sich sozusagen schon auch eine einigermaßen spezifische, individuelle Sprechbeziehung, wenn man so will, ausbilden. Und so etwas kann ja auch erstmal beruhigende Auswirkungen haben, kann eine Beschäftigung sein, es kann helfen, eben einen Bezug auf etwas zu haben, mit diesem jetzt maschinellen Wesen sprechen zu können, auch wenn das natürlich weit entfernt ist von dem Austausch, den man mit einem Menschen haben kann.
Und wenn wir jetzt mal daran denken, also zu Zeiten von Corona, und wir sind ja immer noch dabei, da hat das eben für viele Menschen ja auch bedeutet, dass sie sich zum Teil selbst gewählt oder manchmal auch verordnet, in Isolation begeben haben. Und da können natürlich solche Systeme für den Einzelnen auch durchaus hilfreich sein. In Japan werden sie schon häufiger eingesetzt und in Deutschland sind sie noch recht selten.
Ja, aber für mich hat das trotzdem keine richtige Qualität, weil ich weiß doch, dass das eine Maschine ist und das ist dann für mich wie so eine Beschäftigungsmaßnahme. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass so ein Roboterarm mir gerade da den Abstrich in der Nase nimmt und dann vielleicht noch einen Witz dazu erzählt, ich weiß nicht, ob mir da wirklich geholfen ist.
Also es gibt ja noch den vierten Aspekt, den haben wir noch nicht besprochen. Okay. Das ist der Autonomie. Und es ist so, dass Technologie Vorteile haben kann, aber eben vielleicht auch nicht für jeden.
Und manche Menschen finden es zum Beispiel auch angenehmer, würden es bevorzugen, von einer Maschine gepflegt zu werden. Das heißt zum Beispiel gewaschen zu werden, weil sie sich vor Menschen eigentlich eher schämen, weil sie nicht jemand zur Last fallen wollen, weil sie nicht die Abhängigkeit sehen wollen von einem Menschen. Also kann es auch von Vorteil sein, hier eine Maschine einzusetzen.
Also für dich wäre es vielleicht genau das Gegenteil, aber es ist eben eine ganz individuelle Entscheidung. Und für andere Menschen kann das eben so wunderbar ja auch sein, ne, diesen Kontakt eben zu haben, so wie du dir das vielleicht auch wünschen würdest oder dass man auch Dankbarkeit zeigen möchte. Und von daher ist es ganz schwierig, auch allgemeingültige Lösungen zu finden, die zu allen Patienten passen. Also Tim, was meinst du, siehst du da jetzt eher Chancen oder doch Risiken in so einer Entwicklung?
Naja, also wir haben natürlich den Pflegenotstand in Deutschland und da können natürlich solche Technologien erst einmal helfen. Aber ich denke, dann am besten eben dahingehend helfen, dass sie bestimmte einfache Tätigkeiten übernehmen und das medizinische Personal eben entlasten dadurch. Und das hat dann wieder die Möglichkeit, sich persönlich den Patienten zu widmen und dabei dann vielleicht auch menschlich einfühlsam zu sein.
Also ich sehe da auch so ein paar Stellschrauben. Wenn ich jetzt an diese automatisierten Corona-Tests zum Beispiel denke, dann glaube ich, ist das eine gute Sache. Denn hier ist ja noch nicht klar, ist jemand wirklich krank? Braucht dieser Mensch wirklich Zuwendung? Braucht er Hilfe? Aber andere werden eben vor einer Ansteckung geschützt. Oder Bosch zum Beispiel hat einen Covid-19-Schnelltest entwickelt, zusammen auch mit einem Analysegerät. Und dadurch wird natürlich auch das Testen sehr viel schneller und eben auch sicherer. Und ich denke, wir werden da in den kommenden Monaten eine ganze Reihe an Entwicklungen sehen. Also immer dort, wo man gut automatisieren kann, da wird auf jeden Fall automatisiert werden. Und trotzdem, Eva Weber-Guska warnt davor, zu sehr auf Technik zu setzen.
Es gab jetzt gerade neue Umfragen unter jungen Leuten, die gezeigt haben, dass viele sagen würden, sie können sich so einen Beruf schon vorstellen, aber mit besseren Arbeitsbedingungen, besserem Gehalt. Und wenn man daran was drehen würde, dann glaube ich, wäre das sehr hilfreich, dass wir da mehr Pflegende haben. Und deswegen sollte man gucken, dass man nicht alles Geld in die Maschinenentwicklung steckt, sondern erstmal gucken, wo haben wir Menschen, die sich gerne in der Pflege einsetzen und dass wir die ordentlich bezahlen.
Also die technologische Entwicklung, die wird voranschreiten und infolge von Corona wahrscheinlich sogar noch sehr viel schneller als gedacht. Aber ich hoffe dennoch sehr, dass die Politik die Pflegekräfte nicht vergisst.